Konzentration auf deine Lotusfüße konzentriert, die das Behältnis alles Existierenden sind. Und wenn man diese Lotusfüße als Boot anerkennt, mit dessen Hilfe der Ozean der Unwissenheit überquert werden kann, folgt man den Fußspuren der Mahajanas, die große heilige Weise und Gottgeweihte. Wenn man diesen einfachen Vorgang praktiziert, ist das Überqueren des Ozeans der Unwissenheit so einfach wie ein Schritt über den Fußabdruck eines Kalbes. Wir können ja schon mal weiterfahren, dann geht es dann irgendwo weiter da. Der wahre Sinn des Lebens besteht darin, den Ozean der Unwissenheit, das Meer der sich wiederholenden Geburten und Tode zu überqueren. Diejenigen, die in der Dunkelheit der Unwissenheit gehüllt sind, wissen dies jedoch nicht. Stattdessen werden sie von den Wellen der materiellen Natur fortgerissen. Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvasha, und müssen die Leiden von Mrityu Sangsara Vartmani, wiederholtes Sterben und Geborenwerden, durchmachen. Menschen dagegen, die durch den Umgang mit Gott geweihten Wissen erlangt haben, folgen den Mahajanas Mahat Kritena. Solch ein Mensch konzentriert seinen Geist ständig auf die Lotusfüße des Herrn und führt einen oder mehrere der neun Vorgänge des hingebungsvollen Dienstes aus. Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padasevanam Achanam Vandanam Dasyam und so weiter. Dieser Vorgang allein reicht aus, um uns über den unüberwindlichen Ozean der Unwissenheit zu bringen. Alle Formen des hingebungsvollen Dienstes sind mächtig. Sri Vishnu Shravane Parikshit Abhavat Vayasaki Kirtane. In diesem Vers heißt es, dass Maharaj Parikshit Befreiung erlangte, indem er seinen Geist völlig darauf konzentrierte, den heiligen Namen des Herrn sowie die Beschreibungen seiner Eigenschaften und Spiele zu hören. In ähnlicher Weise tat Shukadev Goswami nichts weiter, als einfach den Herrn zu lobpreisen. Und indem er über Krishna bewusste Tätigkeit, also Themen sprach, woraus das gesamte Srimad Bhagavatam besteht, wurde er ebenfalls befreit. Eine weitere Möglichkeit, Befreiung zu erlangen, ist Sakya, freundschaftliche Verbundenheit mit dem Herrn. Der Gestalt ist die Kraft, die hingebungsvollem Dienst innewohnt, wie uns die Beispiele der vielen reinen Geweihten des Herrn zeigen. Svayambhur Narada Shambhur Kumara Kapilo Manu Pralado Janaka Bhishmo Balir Vaya Sakir Vayam. Wir müssen uns solche Gottgeweihten zum Vorbild nehmen, denn einfach dadurch, dass wir ihnen folgen, können wir den großen Ozean der Unwissenheit genauso mühelos überqueren, wie man die kleine Vertiefung überquert, die der Huf eines Kalbes im Boden hinterlassen hat. Der Herr wird hier als Ambujaksha, das heißt lotusäugig, bezeichnet. Wenn man die Augen des Herrn betrachtet, die mit Lotusblumen verglichen werden, wird man derart zufrieden, dass man seine Augen auf nichts anderes richten will. Ein Gottgeweihter braucht nur die transzendentale Gestalt des Herrn zu sehen, und schon ist er im Herzen augenblicklich ganz in diesen Anblick versunken. Dies Versunkensein nennt man Samadhi. Janavastita tatgatena manasa paschantiyam yoginaha. Ein Yogi ist ganz in Gedanken an die höchste Persönlichkeit Gottes versunken, denn seine einzige Beschäftigung besteht darin, im Herzen ständig an den Herrn zu denken. Es heißt auch, Samashitaye padapalavam plavam mahat punya mahat padam punyaya shomurare pavam buryavatsa padam param padam 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 yad vipadam natesham. jemanden, der das Boot der Lotusfüße des Herrn bestiegen hat, der der kosmischen Manifestation Zuflucht gewährt und der als Murari, der Feind des Dämons Mura, berühmt ist, ist der Ozean der materiellen Welt, wie das Wasser im Hufabdruck eines Kalbes. Sein Ziel ist Padam oder Vaikuntha, der Ort, an dem es keine materiellen Leiden gibt und nicht der Ort, wo auf Schritt und Tritt Gefahr droht. Dieser Vorgang wird hier von Autoritäten wie Brahma und Shiva, Swayambhu, Narada, Shambhu, empfohlen und deshalb müssen wir diesen Vorgang anwenden, um die Unwissenheit zu transzendieren. Das ist sehr einfach, allerdings müssen wir den Fußspuren großer Persönlichkeiten folgen und dann wird der Erfolg möglich sein. Was das Wort Mahatkritena betrifft, so ist es auch bedeutsam, dass der Vorgang, den große Gottgeweihte zeigen, nicht nur für sie, sondern auch für andere gilt. Wenn die Dinge leicht gemacht werden, so ist dies sowohl für die Person, die sie leicht gemacht hat, von Vorteil, als auch für die anderen, die nach denselben Grundsätzen handeln. Der Vorgang, der in diesem Vers für das Überqueren des Ozeans der Unwissenheit empfohlen wird, ist nicht nur für den Gottgeweihten leicht, sondern auch für gewöhnliche Menschen, die dem Gottgeweihten nachfolgen. Mahayana Jena Gata Sapanta. Jetzt darf ich nochmal die Übersetzung lesen. Tvayambhujakshakila Sattvadamni Samadina Veshita Chetasaike Tvatpala Potena Mahatkritena Kurvanti Govatsa Padam Bhavadbim Bhavapadim. O lotusäugiger Herr, wenn man sich in Meditation auf deine Lotusfüße konzentriert, die das Behältnis alles Existierenden sind, und wenn man diese Lotusfüße als Boot anerkennt, mit dessen Hilfe der Ozean der Unwissenheit überquert werden kann, folgt man den Fußspuren der Mahajanas, große Heilige, Weise und Gottgeweihte. Wenn man diesen einfachen Vorgang praktiziert, ist das Überqueren des Ozeans der Unwissenheit so einfach wie ein Schritt über den Hufabdruck eines Kalbes. Heute Morgen ist sehr viel los in unserer kleinen Zuhörerschar. Es ist eine sehr bewegte, sehr aktiv unser Vaishnavas. Yes, so. Dieser Vers, Prabhus, ist ein sehr nicer Vers. Es gibt immer so Höhepunktverse im Krishna-Bewusstsein und der gehört zweifelsohne dazu. Und an Srila Prabhupads Erläuterung können wir eigentlich sehen, wie bedeutungsvoll dieser Shloka ist. Hier heißt es, dass durch das Befolgen der Fußspuren der Mahajans der Ozean der Unwissenheit sehr einfach zu überqueren ist. Und Prabhupada sagt hier etwas in der Erläuterung, ich weiß nicht, ob es eurem wachsamen Ohr also aufgefallen ist. Wenn die Dinge leicht gemacht werden, so ist dies sowohl für die Person, die sie leicht gemacht hat, von Vorteil, als auch für die anderen, die nach denselben Grundsätzen handeln. Das ist damit kann Srila Prabhupada nur sich selber meinen. Denn Srila Prabhupada hat die Dinge sehr einfach gemacht. Er hat das Befolgen des Krishna-Bewusstseins in sehr einfachen Grundsätzen zusammengefasst. Und jeder, der sich also jetzt an diese Grundsätze hält, die von einem autorisierten Acharya gegeben worden sind, und der ihn folgt, wird mit Sicherheit sehr große Hilfen haben, den Ozean der Unwissenheit zu überqueren. Unsere Vaishnava-Philosophie ist etwas, was recht kompliziert ist. möchte hier jetzt ein bisschen die philosophischen Köpfe unter euch ins Rauchen bringen. Unsere Vaishnava-Philosophie, ja, wie ihr wisst, stützt sich auf die Lehren der vier Vaishnava-Sampradayas. So, Lord Chaitanya Mahaprabhu hat aus jeder Sampradaya zwei Grundsätze rausgenommen, die er ins Krishna-Bewusstsein hineingeführt hat. Und diese Grundsätze bilden das philosophische Fundament unseres Tuns und unseres Sadhanas. So, aus der Shri Sampradaya, das heißt der Lakshmi Sampradaya, ist das richtig? Shri Sampradaya? Ja, der Lakshmi Sampradaya, hat Lord Chaitanya die Verehrung Vishnus, ohne von Karma und Jnana behaftet zu sein, rausgenommen. Die Sri Sampradaya hat reine Hingabe gelehrt zu Vishnu, ohne sich davon Früchte zu versprechen, beziehungsweise ohne intellektuell zu spekulieren. Einfach Prapati, das ist ein Ausdruck, den ihr dort findet. Allerdings hat die Sri Sampradaya Vishnu verehrt. Ein anderer Punkt, der in der Sri Sampradaya halt vornehmlich durch Ramanujacharya gelehrt wurde, ist die Verehrung der Devotees Krishnas. Die Verehrung der Devotees Krishnas kommt uns also durch diese Sampradaya, kommt durch diese Sampradaya hindurch. Ramanujacharya hat große Bemühungen angestellt, geeignete Ashrams zu eröffnen, in denen die Devotees gut beköstigt wurden und gut versorgt wurden mit allem, indem er lehrte, dass wenn man den Diener Bhagavans verehrt, so verehrt man Bhagavan ebenfalls. Nicht, in der Sri Sampradaya wurde auch dieser Punkt sehr klar herausgestellt. Ramanuja hat nämlich kurz vor seinem Weggehen ein Deti von sich anfertigen lassen, den er umarmte und mit seiner spirituellen Kraft ihm die spirituelle Kraft einhauchte und den auch dann seine Devotees weiter verehrten. Diese Murti von Ramanujacharya. So, bei Lord Chaitanya wissen wir, wie sehr er diese beiden Prinzipien gepredigt hatte. Ihr alle kennt den Shloka Anya Bilashita Shunyam Jnana Kama Dhyana Vritam Anukulyena Krishnanu Shilanam Bhakti Uchate Yes. Das ist Shilanam. Frei von Karma und Jnana Krishna zu dienen. Das war ein sehr wichtiges Motiv bei Lord Chaitanya. Ich glaube, das kann nicht deutlich genug herausgehoben werden. Und auch die Verehrung der Devotees. Lord Chaitanya hat seine Devotees mit eigenen Händen mit Sandelholzsalbe eingerieben. Wenn die aus Navadvip nach Puri kamen, hat er ihnen eine Sandelholzsalbe über den ganzen Körper gestrichen, persönlich dafür gesorgt, dass sie Prasadam kamen und mit seinen eigenen Händen Prasadam ausgeteilt und ihnen dann auch noch Blumengirlanden umgehängt. So, aus der Madhva Sampradaya haben wir auch zwei Prinzipien aufgenommen, nämlich zunächst einmal die völlige Zurückweisung der Mayavadi-Philosophie. Diese Zurückweisung war in Lord Chaitanya sehr, sehr stark da. Wenn Lord Chaitanya zum Beispiel ein Mayavadi gesehen hat, ist er mit Kleidern in den Ganges gesprungen. So, völlige Zurückweisung. Er hat gesagt, im Chaitanya Charitamrita finden wir diesen Punkt sehr nice erklärt. Mayavadi Bhashya Shunile Heule. Wer den Mayavadi Bhashya, den Kommentar der Mayavadis, hört, er ist Vinash. Vinash heißt so viel. Einmal Advaita Acharya wusste das. Advaita Acharya wurde von Lord Chaitanya immer als höher gestellt angesehen. Warum? Weil er eingeweiht worden war von Srila Madhavendra Puri, der der spirituelle Meister von Lord Chaitanya, spirituelle Meister war, also der Ishvara Puri eingeweiht hatte. So, das Vaishnava-Etikette ist, dass man den Gottbruder seines Gurus genauso ansieht und verehrt wie den seinen eigenen Guru selber, hat Lord Chaitanya Advaita Acharya immer verehrt. Advaita war das jedoch überhaupt nicht recht, und so tat er etwas, um den Zorn des Herrn auf sich zu erregen. Und was er tat, ist, er erklärte die Yoga-Sutren mit Mayavadi-Kommentaren. Und als Lord Chaitanya war selber nicht da, aber er hörte davon, und als er das hörte, kam er herbeigelaufen und schalt Advaita Acharya: Warum hast du das getan? Warum behauptest du, Gott und das Lebewesen sind eins? Und er hat ihn sogar tätlich angegriffen. Ja, ja, zur völlige Zurückweisung der Mayavadi-Philosophie. Und zweitens, ihr werdet hier erstaunt sein, Srila Madhvacharya hat als erste Krishna als Gott akzeptiert. Mit anderen Worten, die Sri Sampradaya verehrt Vishnu als den Höchsten, nicht Krishna. Madhvacharya jedoch verehrt Krishna als den Höchsten, und das ist auch angenommen worden von Chaitanya Mahaprabhu. Ich glaube, das braucht keine Erläuterung, wir verstehen das. So, aus der Rudra Sampradaya, die durch Vishnu Swami repräsentiert ist und in jüngerer Zeit dann von Vallabha Bhatta, hat Lord Chaitanya zunächst einmal die vollkommene Abhängigkeit von Krishna angenommen. Die vollkommene Abhängigkeit von Krishna hat Vallabhacharya als Pushti Marga bezeichnet. Pushti Marga. Das bedeutet eben, dass man sich ganz und gar als abhängig von Krishna sieht. Lord Chaitanya hat dies nun zur Vollkommenheit gebracht. Ihr wisst, in dem Shingshastakam Preya gibt es den Shloka Ashlish Yava Pararatam Vinashtumam Adarshanam Mamahatam Karotiva Tata Tata Va Vidada Tulam Pato Mat Prananatastu Saivana. Also ich kenne überhaupt gar keinen anderen Herrn außer Krishna als meinen Herrn. Selbst wenn er mich, wenn er mir das Herz bricht, indem er nicht gegenwärtig ist. So in dieser völligen Abhängigkeit von Krishna, die Radharani hat eigentlich die Vers verfasst, hat Mahaprabhu sich ebenfalls gesehen. Und es gibt viele Beispiele, wo er seine Sankirtan-Bewegung verbreitet hat, selbst vor den Toren von dem Nabab Hussein Shah, und wo er eigentlich fürchten musste um sein Leben, da er viele Anhänger um sich gesammelt hatte, mit denen er chantete. Aber Mahaprabhu hat sich ganz und gar abhängig von Krishna gemacht. So, der nächste Punkt, den wir bei Vishnu Swami sehen, ist, und den Lord Chaitanya übernommen hat, ist Raga Bhakti. Raga Bhakti heißt so viel wie, dass man tatsächlich angezogen ist zu Krishna. Eine Anziehung, die sich in spontanem Ausdruck findet. Wie Prahlad Maharaj, der war in Raga Bhakti, der lag manchmal spontan auf dem Boden für mehrere Stunden und brachte Ehrbietung dar. Das ist nicht erlaubt im Tempel, sich auf den Boden zu legen. Das macht heute auch gar keiner hier. Aber im spontanen, hingebungsvollen Dienst bricht der Devotee diese Regeln und Regulierungen. Und das ist ein Zeichen seiner ausgesprochenen Hingabe. So, wir kommen jetzt zur letzten Sampradaya, der Kumara Sampradaya, die durch Nimbakacharya repräsentiert wird. Nimbarkacharya akzeptierte zunächst einmal, also da sind mehrere Prinzipien natürlich da, aber Lord Chaitanya hat folgende übernommen, erstmal die Radha-Krishna-Verehrung. Das ist etwas ganz Neues in der Nimbarka-Sampradaya, da unterscheidet sich das von anderen Sampradayas. Madhvacharya hatte schon Krishna als den höchsten Gott akzeptiert oder verehrt, aber ohne Radha. Mit anderen Worten, er wusste nichts von Rasa. Rasa ist der Austausch zwischen dem Bhakta und dem Bhaktiman, dem Herrn des Bhaktas. So, Krishna wurde immer nur alleine verehrt, aber hier Nimbarka hat erzählt oder erklärt, dass Radha die engste Beigesellin von Krishna ist und deswegen kann man Krishna nicht ohne Radha verehren. Und den zweiten Punkt, den er aus der Nimbarkachari-Sampradaya genommen hat, ist Gopi Bhava, nämlich die Liebe der Gopis zu Krishna. Das ist eine sehr spezielle Art der Verehrung. Die Gopis zanken sich manchmal mit Krishna. Zum Beispiel einmal, haben sie sich durch Krishna ein wenig vernachlässigt gefühlt. Und da kam die, das ist wahr, da haben sich alle Gopis in großer Mehrzahl versammelt, versteckt. Und als Krishna durch einen Pass reinkam, sind sie alle von oben auf ihn gesprungen, haben ihn zu Boden niedergezerrt und ihm am Boden gedrückt. Warum? Weil Krishna vor einiger Zeit an der gleichen Stelle Steuern von ihnen eingetrieben hatte, in Form von Joghurt. Und das war too much, weil die Gopis hatten Krishna herausgefordert, wer bist du denn, um Steuern einzuziehen? Das ist hier das Land von Radharani. Das Land von Vrindadevi. Und ich bin verheiratet mit Vrindadevi. Die Gopis sagen, das müssen wir erst nachprüfen. Also ohne weiteres können wir das jetzt nicht von dir akzeptieren. Bin zu Vrindadevi gegangen. Vrindadevi hat gelacht und gesagt, sag ihm, ich kenne ihn überhaupt gar nicht. Von wegen. So, dann kamen sie zurück, aber Krishna war in der Mehrzahl und also hat er den Gopis den Wegzoll einfach abverlangt. So, diese transzendentalen Spiele zwischen Gopis und Krishna und der Liebe der Gopis zu Krishna ist etwas, was in der Nimbarkacharya-Sampradaya gelehrt wurde. So, Lord Chaitanya hat jedoch diesen doch etwas ganz Spezielles hinzugefügt. Die Philosophie von Lord Chaitanya ist hier schon vollzählig. Wir haben hier 8 Prinzipien jetzt genannt, die sehr große Konzepte bilden, sehr große Prinzipien. Aber Lord Chaitanya hat diesen höchsten Stufen des Krishna-Bewusstseins noch einen Punkt hinzugefügt, wie wenn Bhakta Sedi Datteln zubereitet, dann tut er noch obendrauf eine Mandelnuss drauf tun, als Krönung sozusagen. So, hier hat Lord Chaitanya eine Krönung hinzugefügt. Und zwar hat er den Parakriya-Ras gelehrt. Ihr alle wisst, was Svakriya-Ras ist. Das wird in dem Padma Purana erwähnt. Svakriya heißt die Beziehung zwischen verheirateten Mann und Frau. So, in Padma Purana wird erklärt, dass Brahma einst eine Hochzeitszeremonie zwischen Radha und Krishna vollzog. Und so wird in der Nimbarkacharya, Nimbarka Sampradaya Radha und Krishna als verheiratet erkannt oder präsentiert. Doch noch höher als diese Beziehung ist der Parakriya-Ras, nämlich die Beziehung zwischen Nicht-Verheirateten, also Unverheirateten, da wird im Nektar der Hingabe, gibt es ein paar Vignetten hiervon zu sehen, wenn Radharani plötzlich in der Nacht anfängt zu sprechen: Oh Krishna, lass mich alleine, lass mich alleine und lass den Sari an. Raube mir nicht meine Keuschheit. Während Radharani das spricht, versammeln sich die Älteren um sie herum, einschließlich ihr Mann, weil sie ist ja verheiratet mit Abhimanyu, und wundern sich, und sie ist fürchterlich beschämt. Ist ja klar. Diese Beziehung zu einem Liebhaber ist intensiver. Warum? Weil man immer die Gefahr haben muss. Also da besteht immer die Gefahr, dass wie soll ich mich ausdrücken, diese Liebe gestört wird durch den Ehemann. Und so ist sie intensiver. Da ist noch mehr Geschmack dabei. So, diesen Punkt hat Chaitanya Mahaprabhu gelehrt. Oh, Vani David, ich bin, mir kommt das Blut zum Stillstand. Langsam verfehlt. Könnte man nicht das ein bisschen anwerfen, die Heizung? Ich kann schon kaum mehr nachdenken, so kalt ist das Blut geworden. Das ist sehr traurig, wenn man Vorlesung geben muss. So. Das sind also die Prinzipien von Mahaprabhus Lehre, und ich möchte abschließend noch einen wichtigen Punkt bringen. Und Mahaprabhu hat uns durch diese Liebe zu Krishna, die er so intensiv in ihrer intensivsten Form lehrte, als größte Geschenk gegeben. Er hat uns das Geschenk actually gegeben, direkt mit Krishna Kontakt aufzunehmen. Stell euch das mal vor, in seiner vertraulichsten Form. Es gibt hier einen großen Devotee Mahaprabhus namens Duki Krishna Das. Duki Krishna Das war eingeweiht worden von Hridaya Chaitanya, wenn mich nicht alles täuscht, der in Ambikakana lebte. Das ist gerade vis-à-vis von Navadvip, auf der anderen Seite des Ganges. Jalangi eigentlich. Es ist heute so schwierig zu sagen, was sich alles so verändert hat. Also wenn man von Navadvip schaut, muss man nicht auf unsere Seite schauen, nicht auf Mayapur, sondern auf die andere Seite. So, Duki Krishna Das ging auf Geheiß seines spirituellen Meisters nach Vrindavan, wo er bei Jiva Goswami in die Lehre ging. Ihr wisst vielleicht, dass Jiva Goswami der unterweisende Guru von eigentlich allen Vaishnavas wurde, da er das umfassendste philosophische Wissen besaß, also nach Rupa und Sanatan. Rupa und Sanatan, seine beiden Onkel, als die verschieden waren, also den Planeten verlassen hatte, da wurde sozusagen Jiva Goswami der Hauptphilosoph, den man fragte und der erzählte. So, Duki Krishna Das lernte ein wenig von, ja, das heißt, lernte von Jiva Goswami, er saß bei dessen Vorlesung bei, denn Hridaya Chaitanya hat das seinem Schüler aufgetragen, damit der Schüler mehr lernte, sozusagen. Nun, er hatte auch einen Service, und sein Service bestand darin, den Niduban zu pflegen. Den Niduban, das ist der Park in Vrindavan, wo Radha Krishna und Rasten. In der Nidu heißt so viel wie Schlaf. Und Bahn heißt Wald der Schlaf, als es ist. Er fegte jeden Tag den Niduban aus, bis er eines Tages auf ein leuchtenden Armreifen stieg. Und er sah diesen Armreifen und dachte, das ist kein gewöhnlicher Armreifen, der leuchtet so. So, Radha und Krishna, Sri Radha Krishna, die seinen Service gesehen hatten und sehr zufrieden mit ihm waren, hatten eine Arrangierung gemacht. Radha hatte ihren Armreifen verloren. Das macht sie manchmal, zum Beispiel bei den Wasserspielen im Radha-Kund, da verliert sie manchmal die Perle, die an ihrer Nase, also die, mit der sie die Nase schmückt. Und Tulsi, also auf eine Gopi, taucht dann lange Zeit, bis sie die Perle gefunden hat, als Service für Radha. Shrimati Radhika. Das ist eine sehr vertrauliche Aktivität. So, yes, nun, Tuki Krishna wusste, das ist irgendwas sehr speziell. Und als er das gefunden hatte, wurde er am gleichen Tag eine wunderschöne Lady namens, es war eigentlich Vishaka, aber er wusste es nicht von Anfang an. Und Vishaka ging suchend über den Nidobahn und Duvi Krishna, das hatte so eine schöne Lady noch niemals in seinem Leben gesehen. Sie waren überirdisch schön und hatte eine Ausstrahlung. Und so dachte er sich, das wird unter Umständen vielleicht eine Shakti sein. Eine Dienerin Radharani. Er ahnte es und brachte seine Ehrerbietung da. So wie Shaka kam zu ihm und sagte, ein bisschen intensiv suchen. Also, hast du hier einen Armreif gefunden? Zufällig meine Mistress hat die verloren. Oh, sagte Duki Krishna, das fast verraten. Duki Krishna, das sagte ich nicht. Ja, ich habe den Armreifen gefunden. Und sagte, schön, sagte Vishaka, gib mir den bitte. Nee, sagte Duki Krishna, das nicht für 1000 Gulden. Also nicht für Gold und Silber dieser Welt werde ich ihn geben. Sag deiner Mistress, sie soll selber kommen und sich den selber holen. Dann werde ich ihn geben. Sonst weiß man ja, man weiß ja nie heutzutage. So ist dann ein wenig später sah im Schatten eines Baumes ein wunderbares Leuchten und Strahlen von geschmolzenem Gold. Gold allein ist ja schon sehr schön, aber wenn es schmilzt, dann fängt es an zu leuchten. Und dieses Leuchten sah er, und wen er da sah von der Ferne, ist klar, das war Vrishabhanu Nandini, also, oder anders ausgedrückt, Srimati Radharani, die dort stand und ihn anschaute. Und Duki Krishna, das fiel natürlich sofort in Ekstase. Das kann niemand sehen, wenn man Radharani Schönheit sieht und Radharani, dann verliert man natürlich dann sofort das Äußere, sowas. Das kann man unmöglich beibehalten. So, Vishaka weckte ihn daraufhin und sagte, du solltest meiner Mistress doch deinen Armreifen geben, warum fällst du ihn jetzt in Ohnmacht? Und Duki Krishna, dann nahm sie ihn, ja, und führte ihn zu einem Teich, ein Kunda, und in diesem Kunda nahm Duki Krishna das ein Bad, und er hatte den Armreifen noch nicht gegeben, nicht? Und nahm durch das Bad die Form einer Gopi an. Und erst dann wurde er zu Radharani geführt. Und Radharani kann nur approached werden von einer Gopi. Nur mit Krishna. Und so Radharani war sehr zufrieden. Sie nahm das eine Bracelet, sagt man, glaube ich. Den Armreif, so sagt man in Deutsch, entgegen und nahm dann den Armreif und fing an, einen besonderen Tilak zu zeichnen auf der Stirn. Radharani sagte, ich bin sehr zufrieden mit dir, ich möchte jetzt einen besonderen Tilak auf deinen Stirn zeichnen. Von nun an soll dein Name Shyamananda sein. Und so Yamananda ging daraufhin zu Jiva Goswami. Jiva Goswami sagt, was führst du denn hier für neue Moden ein? Wir haben den anderen Tilak, wir haben den Gaudiya Tilak. Wieso hast du jetzt eine neue modische Fashion da, einen neuen Stil? Willst du da einen neuen Stil kreieren? Nein, sagte du. Krishna, ich muss dir etwas verraten. Ich brachte zuerst einmal die Erbietung da und erzählte ihm daraufhin alles, was vorgefallen ist. Du bist sehr vom Glück begünstigt, aber rede davon nicht. Sondern Vrindavan schauten die ganzen Vaishnavas, Vrindavan ist ein kleines Dorf, wer mal in Vrindavan gewesen ist, weiß, dass die schauten auf diesen neu gestylten Tilak und waren sehr überrascht. Wie kannst du das machen? Was fällt dir ein dabei? Shyamananda sagte, es ist ein Geheimnis mit diesem Tilak verbunden und von nun an nennt mich Shyamananda. Ja, lieber Goswami hat es erlaubt. Gut, sagten die alle Vaishnavas einmütig, dann bist du eben Yamananda. Wir verstehen das nicht, wie man seinen Namen, den man von seinem spirituellen Meister gekriegt hat, ändern kann. Nicht? Aber wenn lieber Goswami das tut, dann tun wir das akzeptieren, ohne es zu hinterfragen. Ja? So, der Hridaya Chaitanya nun hörte in Ambikakana von seinem Schüler, der einen neu gestylten Tilak trug und zudem noch einen neuen Namen angenommen hatte. Und Jiva Goswami hatte es anscheinend akzeptiert. So dachte sich Hridaya Chaitanya, ob der mir den Schüler abspinstig gemacht hat und ihn neu eingeweiht hat. Das ist nämlich etwas, was total nicht okay ist. Also das ist etwas, was geradezu verwerflich ist. Und, es gibt leider das auch in unserem Umkreis, dieses Phänomen. Anyway, der kam also sofort, der sah das als einen Grund an, sofort alles stehen und liegen zu lassen und seinen Schüler ernsthaft zurechtzuweisen in Vrindavan. Weil er traute sich nicht recht, zu Jiva Goswami zu gehen, weil der Führer aller Vaishnavas war. Aber er war auch Jiva Goswami er war sehr böse auf Jiva Goswami. Und so ging er dann schließlich zu dem Yamananda hin und sagte, was bist du für ein Schüler? Du machst mir nur Scherereien. Du bist eingeweiht worden und jetzt drehst du einen neu gestylten Tilak und setzt den immer auf. Und dazu kommt, dass du einen neuen Namen trägst. Einen anderen Namen als du zur Einweihung gekriegt hast. Wie ist es möglich, dass du das tun? Und er steigerte sich so rein, Hridaya Chaitanya, man muss das verstehen, dass er ihn schließlich sogar schlug. So, Yamananda sagte, wie Jiva Goswami ihm aufgetragen hatte, nichts. Denn er wollte nicht prahlen. Er wollte auch nicht, dass es bekannt würde, dass Radharani ihm persönlich erschien war und er trug alles mit Demut und diente Hridaya Chaitanya weiterhin sehr demütig und sehr ergeben. Hridaya Chaitanya war aber sehr verwehrt. Jetzt dient er mir auch noch. Anscheinend hat er mich nicht verlassen. Trotzdem trägt er weiter den Tilak. Was ist los? Was geschieht hier? So in der gleichen Nacht erschien ihm Srimati Radharani und offenbarte ihm alles. Sagte, es geht alles mit rechten Dingen zu tun. Du hast einen sehr, sehr fortgeschrittenen Schüler, den ich in meine direkte Obhut akzeptiert habe. Ich habe ihm den Tilak gegeben und den neuen Namen. Shyamananda, die Glückseligkeit von Shyam. So, daraufhin verstand, wachte Hridaya Chaitanya auf mit Tränen in den Augen. Er konnte die ganze Nacht nicht schlafen und chantete in der Ekstase der Liebe zu Gott. Und am nächsten Morgen warf er sich hin vor die Lotusfüße seines Schülers und sagte, entschuldige ich, wie soll ich das denn wissen? Das ist neuartig in der Vaishnava-Sampradaya, dass hier eine neue Tilak geschaffen wird und einen neuen Namen gegeben wird. Du musst verstehen, ich bin als dein spiritueller Meister dir gegenüber verpflichtet für deine Schulung. Ich habe es angesehen als meine Pflicht, dich zurecht zu rücken, aber ich konnte das ja nicht wissen und Und dann ist er auch zu Jiva Goswami gegangen mit den, oh, Jiva Goswami, verzeih die Offense, die ich gegen dich im Geiste begangen habe. Ich habe zwar nichts gesagt, aber ich war völlig verwirrt im Geiste. Wie konnte ich das aber auch wissen? Und so war Shrila Chaitanya, verneigte sich vor allen Vaishnavas von Vrindavan und ging dann in Ekstase nach Ambikaprana zurück, das seinem Schüler Radharani persönlich erschienen worden war. So, ihr könnt ja an dieser Geschichte sehen, ich finde sie sehr nice, ich habe einen Schüler danach genannt, Shyamananda, alles so, alles so. Vielleicht ist er ja auch ein besonderer Licht von Krishna oder Radha, man kann ja niesen in dieser wunderbaren Bewegung. Diese Geschichte ist eine sehr nice Geschichte, die zeigt, wie durch das Befolgen der Goswamis von Vrindavan und Chaitanya Mahaprabhu der Devoti zu den höchsten Stufen des Krishna-Bewusstseins erhoben werden kann. Wie Prabhupada das hier sagt, wenn man einfach nur folgt, dann kriegt man, wenn die Dinge leicht gemacht werden, wie bei uns, ich meine, leichter geht es ja nun wirklich nicht mehr, chanten, Prasadam essen und ein Berliner Tempelpalast eröffnen, so ist dies sowohl für die Person, die sie leicht gemacht hat, also Chaitanya Mahaprabhu und Srila Prabhupada, von Vorteil, als auch für die anderen, die nach denselben Grundsätzen handeln. Diese Geschichte ist in der Lage, uns großes Vertrauen, großes Gottvertrauen zu instillieren, zu geben und uns zu helfen, die höchsten Stufen unseres Krishna-Bewusstseins zu erlangen. Ich möchte jetzt die Vorlesung beenden, indem ich den Vers noch einmal vorlese. O lotusäugiger Herr, wenn man sich in Meditation auf deine Lotusfüße konzentriert, die das Behältnis alles Existierenden sind, und wenn man diese Lotusfüße als Boot anerkennt, mit dessen Hilfe der Ozean der Unwissenheit überquert werden kann, folgt man den Fußspuren der Mahajans. Wenn man diesen einfachen Vorgang praktiziert, ist das Überqueren des Ozeans der Unwissenheit so einfach wie ein Schritt über den Hufabdruck eines Kalbes. Gut, sind zu diesen Punkten noch Fragen? Ja, die Gerater. Der Vorteil für Srila Prabhupada. Prabhupada, ich möchte diese Geschichte so beantworten. Einst ist ein Devotee in Südindien gegangen und hat dort einen Menschen getroffen, ein Gaudiya Vaishnava. Der Gaudiya Vaishnava sah ihn sich an und sah den Tilak und erkannte, du bist von meiner Sampradaya. Fragte dann nochmal, nach welcher Sampradaya gehörst du an? Und der Devotee antwortete, ja, der Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Oh, sagte er, aber du bist aber ein Westler. Wie ist es möglich, dass du ein dazugekommen bist? Ja, sagte er, ganz einfach, ich bin durch Srila Prabhupada dazugekommen. Srila Prabhupada, das ist auch mein spiritueller Meister. Da wissen wir, ich weiß nicht, ob wir vom gleichen reden, sagte der Devotee und zeigte das Bild, wo Prabhupada abgebildet war. Das ist doch nicht Prabhupada, sagte der Vaishnava. Prabhupada ist Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Es ist so, dass die Schüler von Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ihren spirituellen Meister Srila Prabhupada nennen. Ne? Und doch, doch, sagte er. Und anyway, das war nicht der Punkt, darum ging es nicht in der Diskussion. Ich habe ihn gefragt, ob er glauben würde, dass Chaitanya Mahaprabhus Segnung, nämlich dass Krishna-Bewusstsein in jedem Stadt und in jedem Dorf verbreitet werden würde, ob die tatsächlich in Erfüllung gehen könnte. Denn er hatte daran gezweifelt. Er dachte, das kann sich doch nicht auf die Westler beziehen, die Fleisch essen. Und sagt, er hatte zu der Zeit hatte dein spirituelle Meister, so sagte er, ist er aufgestanden mit großer Entschlossenheit. Er hat gesagt, ich glaube, dass diese Erfüllung, dass diese Prophezeiung erfüllt wird, und ist sehr bewegt rausgelaufen aus dem Haus. Nicht? So, Srila Prabhupada hat schon seit eh und je, selbst im Grihastha Ashram, darüber meditiert, wie er Krishna-Bewusstsein in den Westen bringen kann. Nicht? Und hat, und uns retten kann. So, Prabhupada hat das, hat hiermit eine Prophezeiung erfüllt, die nicht nur bei Lord Chaitanya steht, sondern die auch die, sogar die Vaishnavas vor Christi Geburt, die Alvas, wie soll ich mich ausdrücken, gemacht hatten. Dass nämlich im Kali-Yuga die glückseligen, die Residenten, die Bewohner des westlichen Welt mit erhobenen Händen in der Luft Hare Krishna chanten wird. Ja. So Prabhupada konnte das natürlich nur erfüllen, indem er das sehr einfach gemacht hat für uns. Er hat die Rundenzahl reduziert, er hat ein Minimum an Prinzipien uns gegeben, die aber sehr, sehr powerful sind. Ihr merkt, diese, was Prabhupada uns gegeben hat, hat ja Krishnas vollen Segen. Sonst würde die Bewegung für Krishna-Bewusstsein nicht so sein, wie sie ist. Nämlich eine transzendentale Bewegung von Transzendentalisten. So, Prabhupada hat dadurch einen großen Segen gekriegt. Er ist einer der liebsten Diener von Krishna, weil er eine seit tausenden von Jahren schon bestehende Vorhersage erfüllt hat. Und das konnte er nur, indem er es easy machte. So, aufgrund dieses großen Dienstes ist er Krishna eine für Krishna eine ganz besondere Seele. Das ist sein Nutzen. Nee. Sozusagen. Ich meine, Prabhupada ist sehr, sehr demütig und sehr, sehr bescheiden. Also wenn man muss so zwischen den Zeilen lesen, wenn die Dinge leicht gemacht werden, so ist dies sowohl für die Person, die sie leicht gemacht hat, von Vorteil, als auch für die anderen, die nach denselben Grundsätzen handeln. Prabhupada ist unglaublich pragmatisch, was sein Leben betrifft. Er ist sehr, sehr offen, aber halt sehr demütig. Man kriegt nicht immer mit, wenn er von sich spricht. Das hat er hier gesprochen, während er ja, sich anschickte, den Planeten zu verlassen, hat er das ins Mikrofon rein diktiert. Nicht? Und Prabhupada ist sich halt auch bewusst darüber, dass er die Segnung Krishnas hat, weil er Prabhupada sehr viele Krishna-Offenbarungen hat. Ich habe einmal selber gesehen, wie Srila Prabhupada mit Krishna gesprochen hat in Braj, in einem Dialekt. Es war nicht Sanskrit, habe ich gehört. Es war ein sehr spaßiger Dialekt. Ich selber war. Ich habe allerdings durch das Türloch gelitzt, ja. Und habe durch das Türloch gehorcht. Das habe ich selber gesehen. Er stand vor den Detis und hatte mit Krishna gesprochen. Zu der Zeit haben alle anderen Prasadam gegessen und ich hatte Prabhupada aufgelauert. So, das war gelitzt. Sehr erhaben. Ja, sehr. Ich habe nicht gehört, was Krishna zu ihm gesprochen hat, weil ich sehr nur die verwachsenen Ohren, nicht? Keine spirituellen Ohren, aber ich habe es selber mal gesehen. Sehr vertrauter Diener von Krishna. Wie bitte? Nee, mit Radha London Ishwara. Ja, in Brijbasi, dem Dialekt. Hey, ja, da war... unglaublich schöner Dialekt. Sehr singend. Sehr vertraulich. Gut. Lila Schüler. Ich habe eben durch das Strecken nicht ganz mitgekriegt, was du gesagt hast. Nochmal. Nicht? Tut es doch, oder? Ja. Ja. Ja, man fällt sogar zurück zum Pfad von Geburt und Tod. Ja, das wird sehr nice behandelt von Sattvarup Maharaj. Er sagt, Glauben hat eine eigene Realität. Nicht? Es gibt die Welt des Glaubens, die Welt des Shraddhas. Zum Beispiel für denjenigen, der allein glauben zu können oder einen Glauben zu haben, ist schon, das ist in einer eigenen Kategorie, in einer eigenen Dimension. Das ist nicht abhängig von logischen Schritten. Nicht? Ich will jetzt mal einfach jemand, der wirklich, du siehst die Vaishnavas in Vrindavan, die wirklich festes Glauben, also Shraddha in Krishna haben und sich einfach in ihre Sachen aufgeben, wenn sie nach Vrindavan gehen, ihr Geld weggeben, ihr Vermögen, die nicht mal sagen, wo sie hingehen, diese alten Vaishnavas, die gehen nur nach Vrindavan in dem Glauben, dass Krishna irgendwie für sie sorgt. Und sie leben völlig in dieser Realität und Krishna sorgt auch für sie. Ne? Sie kriegen genug zu essen und kommen durch. Also wenn ich jetzt dran denke, wie manche Bewohner von Vrindavan, man kennt sie ja so langsam, wenn man mal so 4 Wochen in Vrindavan ist, dann ist ja ein großes Dorf, dann sieht man immer wieder die gleiche alte bucklige Witwe und da sagst du nach, Oma, wie viele Jahre, wie viele Wochen hast du denn noch, nicht? Und so, nicht? Hey, warte. Kommt hier dann einem vorbei, nicht? Und man, die Krishna sorgt für deine Devotees einfach. So, in dieser Welt des Shraddhas, ja, die Welt des Shraddhas existiert für sich selber, unabhängig von dieser Welt, dieser materiellen, rationalen Realität. Ich weiß nicht, ob das genau das beantwortet, aber es reicht aus, Shraddha zu haben oder Glauben zu haben. Mehr brauchen wir nicht. Das ist dann eine, sieh mal, es ist eine andere Realität. Du kannst ja in alles Mögliche Shraddha haben. Du kannst glauben, dass du ein großartiger Buchverteiler bist und heute jetzt der Welt zeigen wirst, was eine Hake ist. Nicht? Und das besteht dann in einer Realität des Glaubens, nur weil das vielleicht eine Illusion ist. Also zum Beispiel, ist egal, ich hätte auch ein anderes Beispiel nehmen, sonst kommt wirklich nicht auf das. Man kann an eine Illusion glauben, das stimmt ja vielleicht sogar, dass du mal was Bedeutendes wärst in der Buchverteilung. Aber in der materiellen Welt ist das schon eine Art von Realität. Leute gehen da, guck mal die Kamis an, wie die, in was für Welten die leben. Nicht? Nur ist diese Realität so, dass die äußere Energie sie zertrümmern wird. Im Krishna-Bewusstsein ist es so, wenn wir Shraddha erlangen in Krishna, wird Krishna das bestätigen, rechtfertigen. Nicht? Wenn wir dieses Shraddha wird aber, jetzt müssen wir sehen, was ist richtiger Shraddha. Shraddha ist das, was durch Hören von dem spirituellen Meister wächst. Nicht? Nicht irgendwelche Spekulationen, an die man glaubt, sondern Glaube, was durch das Hören entstanden ist. Es gibt noch so einen guten Punkt zu Shraddha. Ich kriege es hier im Augenblick alles, was ich dazu zu sagen weiß. Ich weiß noch was Wichtiges zu sagen dazu, aber ach, die Erinnerung, es ist einfach zu kalt im Augenblick hier drin. Die Welt der Shraddha, die von Krishna bestätigt wird, ist eine andere Realität als eine gedankliche Realität. Es ist eine eben auf dem Vertrauen aufgebaut, was durch Hören war. Yes, hier. Krishna Das Kaviraj Goswami definiert Shraddha so: Der Glaube, dass einfach dadurch, dass ich Krishna zufriedenstelle oder mich bemühe darum, alle meine Belange erfüllt werden. Das ist Shraddha. Da kannst du sehen, ob dein Shraddha richtig ist. Wenn du das hast, oh ja, einfach dadurch, dass ich jetzt Krishna bewusst werde, irgendwie, auf Biegen und Brechen, werden alle meine Belange erfüllt. Ich habe nichts anderes zu bemühen. Ich habe keine andere Notwendigkeit. Und du kannst selber sehen, wie das in deinem Leben zum Beispiel eingetreten ist. Wie du zum Krishna-Bewusstsein kamst, hattest du noch Vorstellungen mit einem Patent zum Beispiel. Das hat dich wirklich genervt. Oder mit dem Sohn und so weiter. Und jetzt kriegst du mehr und mehr das Vertrauen, ich muss einfach nur Krishna-Bewusst werden. Dann geht das schon irgendwie. Später dann wird Krishna es irgendwie lösen. Nicht? Das ist sehr nice, das ist ein Geschenk. Und du siehst, wie das eine Realität in deinem Leben wird, indem einfach deine ganzen anderen Ideen einfach verblassen. Und du hast, die ärgern dich nicht mehr, die sind weg. Weil hier ist tatsächlich eine Realität des Shraddhas, die entsteht, nicht? Des Glaubens. Jeder Devotee kennt das. Muss ich jetzt dies oder das, oder kann ich jetzt auch einfach joinen? Für mich war das sehr, sehr schwierig. Wie soll ich mein Leben einfach so gestalten? Einfach nur so als Hare Krishna? Dann habe ich nichts mehr. Ein Haus verliere ich dadurch. Eine riesen Erbschaft verliere ich dadurch. Und außerdem bin ich so vielseitig, bin so vielfältig interessiert. Ich möchte so viele Bücher lesen. Nicht nur, ich liebe die Bhagavad Gita sicherlich, aber nicht nur die Gita. Ich will auch andere Sachen lesen. Dann will ich mal ausgehen und mit den Mädchen herumalbern. So viele Pläne hatte ich in der Mathe, weil ich konnte mir nicht vorstellen, also nur das eine zu machen. Ich bin so ein kreativer Mensch, ich hätte Chancen hier und da und so weiter, lass mich doch auch da. Und die Devotees haben gesagt, nee, nur einfach, dass du in Krishna bewusst bist, wird alles andere, werden alle Neigungen erfüllt werden. Und irgendwann habe ich das geglaubt. Und es ist eine Realität, nicht? Und das ist ein Geschenk. Wer das Geschenk dann nicht hat, ich will jetzt nicht mich hier als Beispiel von guten, vollkommenen Shraddha benutzen, das wäre vermessen, aber das ist ein Geschenk von Krishna. Das ist eine Wirklichkeit. Nicht? Wir wollen gar nichts anderes mehr. Jetzt könnte man kommen, also jetzt lache ich und scherze darüber in meinen Vorlesungen, was ich für eine zweifelnde Menschenseele gewesen bin. Und bin gar nicht schüchtern, das einfach in die Öffentlichkeit zu versauen. Damals habe ich das beschützt, bis zum es geht nicht mehr. Ne? Ja, ja. Ja, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Nicht unbedingt, Lila Sugar. Ich weiß, was du meinst. Du versuchst meines Erachtens in deiner Betrachtung den Glauben in so eine einfache Formel einzupressen, so ein enges Korsett. Nämlich das, was Glauben in der materiellen Welt ausmacht. Man hat mit einer Person zum Beispiel Erfahrung gemacht, dass diese Person einen nicht hängen lässt, nicht, wenn es drauf ankommt. Und aufgrund dieser Erfahrung sagt man dann, ich glaube an dich. Nicht? Oder man hat andere Erfahrungen gemacht, seine eigenen Fähigkeiten hat man ausprobiert und so glaubt man an sich in einem gesetzten Rahmen. Nicht? Da werde ich irgendwie zurechtkommen, weil das in der Vergangenheit so gelaufen ist. So einfach ist das nicht. Ich habe da einmal mit Vishnupad drüber diskutiert, weil ich hatte das so vertreten. Wir sprachen über Predigertechniken, also über Konzepte, die man vermittelt. Und ich hatte so, und er war da sehr unzufrieden mit meiner Antwort. Ich hatte nämlich gesagt, ja, ich sage den Leuten, Krishna-Bewusstsein ist wie eine chemische Formel. Man mischt H und O zusammen und es klappt und dann hat man Vertrauen in die anderen Steps, an die anderen Schritte, nicht? Also die nachvollziehbaren Dinge klappen und so. Und er war da, er hat sich da, das fand ich sehr nice, ist ein sehr nice mit Vishnupada über Philosophie zu sprechen, weil er nicht ein Deut nachgibt, nicht der Einfachheit will, nicht? Und er hat das so ein bisschen, er hat nicht so richtig geantwortet, weil einerseits stimmt es ja, wir predigen ja auch so. Wir sagen ja, guck mal, das stimmt doch, chant doch mal Hare Krishna und probier dann und dann wirst sehen, es ist erhaben, nicht? Und so, einerseits stimmt es, aber Shraddha ist viel, viel mehr, Lina Shukla, als einfach nur so ein mathematisches Krr. Es ist ein Geschenk. Und es heißt in den Schriften, dass Krishna-Bewusstsein nicht erlangt werden kann durch Studium der Schriften, durch das Ausüben von Dingens, von Entsagungen, durch das Baden in den heiligen Flüssen und so weiter. Es hat keine Ursache, auch keine Erfahrungsursachen. Krishna, ich möchte jetzt mal ein bisschen katholisch werden, dem Sein gibst der Herr im Schlaf. Nicht? Also was damit gemeint ist, mit dieser Banalität, banalen Formulierung, ist, im Krishna-Bewusstsein versteht man das, dem gibt Krishna einfach Glauben. Das ist einfach so ein nicht zweifelnden Geist. Denn du kannst, mit allen Erfahrungen, die du machst, kannst du weiterhin zweifeln an Krishna. Nicht der Erfahrung oder ich kann dich tausendmal ins Gebet, also nicht dich, du kannst jemanden ins Gebet nehmen, hast du ja selber erfahren und ihn logisch überzeugen. Krishna-Bewusstsein ist richtig. Glaub jetzt. Nicht? Vielleicht kann ich. Nicht? Das ist ein Geschenk von Krishna, was Krishna gibt. Sonst mit deiner Logik argumentiert, wäre die Ursachen von Bhakti, und Shraddha ist ja der Anfang der Bhakti, materielle Ursachen. Du denkst mit deinem fruchtbaren Hirnchen, also Gehirn, darüber nach und baust dir so ein Konstrukt und dann hast du das Konstrukt, deswegen ist alles klar und jetzt läuft das so. Ich weiß, dass das in deinem Leben sehr vertreten ist, diese mechanistische Denkweise, nicht? Aber Bhakti ist schon was anderes. Das kann man nicht so erobern mit solchen Methodiken. Dann wären die intelligentesten Leute Bhaktas. Aber in der Bhagavad Gita heißt es Maya ya parita jnana, ihr Wissen ist gestohlen von Maya. Das bezieht sich auf Leute, die intelligent sind, aber Maya Intelligenz haben. Sehe ich noch von Krishna. Und vom Spiritual Meister. Gut. Ich denke, wir sind jetzt an ein gesundes Ende gekommen. Und leuchtet Schiller Papa.